Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Was bestimmt eigentlich, wer man ist, die Herkunft, das soziale Milieu oder das einfach, was ich sein will? Fragen nach der Identität sind nicht nur im politischen Diskurs präsent, sondern auch ein wichtiges Thema in der Literatur. Und in diesem Monat spiegelt das auch unsere Buchempfehlungsliste, die wir Ihnen gleich ausführlich vorstellen und ans Herz legen. Mitten im Ruhrgebiet in Essen findet von heute an die Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung statt. Unter dem Motto Erkundungen über Tage, ein Riesenprogramm in Zusammenarbeit mit dem Essener Folkwang-Museum, der Alten Synagoge und vielen anderen. Und verantwortlich dafür ist der neue Präsident der Akademie, der Schriftsteller Ingo Schulze. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Morgen, schön, Sie zu sprechen, Herr Schulze.
Ja, guten Tag, hallo.
Sie haben ja gerade erst selbst ein Buch über das Ruhrgebiet geschrieben, zu Gast im Westen heißt das. Hat Sie das dazu inspiriert, die Tagung hier abzuhalten?
Das ist ein ganz kurioser und in meinem Fall also irgendwie auch ein schöner Zufall, weil die Akademie wollte schon 2020 und 2021 nach Essen gehen. Hat aber Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt haben wir die Vorbereitung meines Vorgängers und des vorhergehenden Präsidiums aufgegriffen und sind eben jetzt in diesem Jahr hier. Und da ich hier dieser Stadtschreiber Ruhr war von 2022/23, hat sich das so ergänzt, sodass ich quasi jetzt den Begleitband geschrieben habe.
Ist denn das Ruhrgebiet besonders geeignet für so eine Tagung?
Ach, natürlich ist jeder Ort, hat seine Faszination. In Essen ist das Besondere, dass die Akademie schon 1953 hier gewesen ist. Und damals war das so eine Schicksalstagung. Also da war gar nicht klar, ob diese Akademie weiter bestehen würde. Man muss sich immer bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung klar werden, dass das nicht eine Gründung von unten ist. Die hat ja keinen Kurfürst oder Ministerpräsident oder Kultusminister ins Leben gerufen, sondern so eine Gemeinschaft von Leuten, die da etwas machen wollten. Das war, als 1949 Adolf Grimme, den man ja durch den Preis kennt, das zum Goethe-Geburtstag die Gründung verkündete, gab es kein Geld, kein Dach über dem Kopf, nicht mal eine Satzung, aber den Anspruch, wir wollen wie die Académie Française werden. Und bis sich dann so ein Haufen zusammengerauft hat, der ja natürlich, das kann 1949 kaum anders sein, auch durchaus sehr belastet war mit einzelnen Mitgliedern, wo man heute sagt, wie kommen die dazu, dabei zu sein, war das wirklich eine Zerreißprobe. Und in Essen gab es dann so eine Wende. Also man kam hierher, weil man sagte, in Nordrhein-Westfalen ist Geld. Die haben, glaube ich, 40% damals am bundesdeutschen Sozialprodukt da beigetragen. Und hier tagte man dann widerwillen in der Villa Hügel bei Krupp. Man wollte da eigentlich nicht hin, aber hat man gesagt, da geht ihr mal schön hin. Und hier hat man aber zu Arbeitsprogrammen gefunden. Also die Sprachkommission, die Publikationskommission, was heute noch eben sehr, sehr wichtig ist, das ist damals gegründet worden.
Jetzt ist das ja ein sehr üppiges Programm. Es sind sehr bedeutende Kollegen von Ihnen und Kolleginnen eingeladen. Gibt es trotzdem was auf diesem Programm, was Ihnen besonders am Herzen liegt oder wo Sie sich einiges davon versprechen?
Ach, das fällt mir jetzt wirklich schwer, eins da hervorzuheben. Also ich freue mich, dass ich heute Norbert Wehr und Ralf Rothmann moderieren kann, aber nach mir moderiert Jan Wagner, Ludwig Güssel und Lina Atfar. Und dann ist heute ja auch, wäre der 65. Geburtstag von Barbara Köhler gewesen. Da kommt gerade bei der Bibliothek Suhrkamp ein Band über sie, den wir heute hier die Premiere vorstellen. Aber was mir auch wichtig ist, neben den wirklich interessanten Veranstaltungen über Fotografie im Folkwang-Museum oder eben was auch wichtig ist, das Kulturwissenschaftliche Institut, in dem wir ja tagen, das uns da sehr entgegengekommen ist. Das sind ja dann auch viele Veranstaltungen über das Ruhrgebiet. Aber was mir wichtig war, dass wir auch so eine soziale Bodenhaftung bekommen. Also es wird dann morgen einen Ausflug nach Marxloh geben. Da ist so eine Grundschule, in der die Kinder kaum zu Hause sprechen die Kinder kaum noch Deutsch. Und die sehr viel mit Musik machen. Oder der ehemalige Polizeipräsident von Essen macht eine Rundfahrt durch Essen und stellt so sein Essen vor. Und ich werde dann so eine kleine Gruppe nach Schalke begleiten, wo wir da ein bisschen was über die Bergbau Schalke und auch die sogenannten Problemimmobilien, die da leer stehen. Die finden parallel statt, drei ganz interessante Ausflüge werden.
Ich habe schon am Anfang gesagt, Sie sind ja immer noch der neue Präsident der Akademie. Seit einem halben Jahr sind Sie jetzt im Amt. Da zieht man ja auch ganz gern mal Bilanz, so nach 100 Tagen. Wie war es denn bis jetzt?
Es war sehr schön und sehr anstrengend, weil wir eben in diesem Jahr den 75. Geburtstag begehen. Und da gibt es halt im Herbst doch irgendwie so einen Festakt, den wir selbst gestalten wollen, zusammen mit dem Ensemble Modern und auch Publikation. Und das musste, was noch nicht auf dem Weg war, musste auf den Weg gebracht werden. Und insofern war jetzt ziemlich viel zu tun. Aber es ist für mich ungewohnt. Man arbeitet ja sonst meistens für sich alleine, aber es ist schon eine Freude, auch mit dieser Geschäftsstelle in Darmstadt zusammenzuarbeiten und eigentlich auch mit dem Präsidium und überhaupt mit den Mitgliedern. Also ich habe bisher, so merkwürdig das klingen mag, aber nur angenehme Erfahrungen gemacht.
Das freut mich, Ingo Schulze, Schriftsteller und Präsident der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und die Frühjahrstagung der Akademie, die beginnt heute und geht in Essen bis zum Sonntag. Da werden dann noch wichtige Preise verliehen, der Johann-Heinrich-Voss-Preis zum Beispiel für Übersetzung an die Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinski. Ingo Schulze, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Wir leben im Zeitalter des Individualismus, zumindest in unseren Breitengraden steht Selbstbehauptung und Verwirklichung ganz hoch im Kurs und auch die Befreiung aus den Fängen und Zwängen des Kollektivs gilt ja als große Errungenschaft. Gleichzeitig wird viel darüber debattiert, was das Individuum eigentlich ausmacht, also wer und was Identität bestimmt, und damit setzen sich auch viele Autorinnen und Autoren auseinander. Das zeigt auch unsere Buchempfehlungsliste für den April. Was da draufgekommen ist, das haben Christian Rabhansel und Miriam C. mitbestimmt. Was denkt ihr? Also nachdem ihr jetzt so viele Bücher dazu gelesen habt, warum ist das überhaupt so ein Riesenthema, diese Frage nach Identität und Zugehörigkeit?
Das wirkt erstmal überraschend, finde ich auch, weil wir tatsächlich in so einer Zeit leben, in der so die Moderne und die humanistischen Ideale eigentlich versprochen haben, dass jetzt jeder einfach an sich als Mensch durch seinen Wert, seine Würde hat. Und dann wirkt es erstmal verblüffend, sich so rückzubesinnen auf die Kollektive, die wir vielleicht eher so als Zwang in Erinnerung haben. Also was weiß ich, die Nachkriegsjahrzehnte mit diesem Muff, wo die Gesellschaft und die Familie irgendwie so bestimmt hat, was man überhaupt durfte, was man überhaupt konnte. Ich kann mir das zum Teil dadurch erklären, dass es vielleicht so eine Enttäuschung darüber gibt, dass die universalen Werte zwar immer hochgehalten werden, aber dieses Versprechen, dass alle Menschen gleich sind, alle Würde haben, ja nicht richtig eingelöst wurde. Also gerade für Minderheiten, für Menschen, die marginalisiert werden, sie kriegen zwar gesagt, alle Menschen sind gleich, aber sie werden ja doch nicht gleich behandelt. Also Frauen verdienen bis heute weniger. Menschen, die einen Namen haben, der irgendwie migrantisch klingt, die kriegen den Job schon mal gleich gar nicht. Die Ostdeutschen sind per se die AfD-Anhänger und so weiter und so fort. Das ließe sich ja fortsetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass das doch so einen inneren Widerstand bewirkt, dass man sagt, okay, ihr steckt mich jetzt hier immer in die Schublade. Die Leute, die der Mehrheit angehören, die können ja leicht sagen, Schubladen sind heute egal. Dass man dann sagt, naja gut, dann lebe ich jetzt diese Schublade und ich beziehe auch meine Macht daraus und erkämpfe mir darüber, dass ihr mich auf Augenhöhe ernst nehmen müsst. Ich glaube, das könnte ein Teil dieses Defektes sein.
Ja, glaube ich auch. Einmal, was Christian, du jetzt beschrieben hast, diese gemeinsame Erfahrung, auf die sich so besonnen wird, auch im Zuge der ganzen Identitätspolitik, die so seit den 1980er Jahren eben aus den USA auch nach Deutschland gekommen ist, wo eben marginalisierte, an den Rand gedrängte Gruppen sich über diese gemeinsame Erfahrung ihre Rechte erkämpfen. Und dann glaube ich aber auch, dass gerade in Deutschland wir, glaube ich, lange eben in dieser gegenteiligen Erzählung gelebt haben, zum Beispiel von der großen Mittelschicht. Ja, wir sind alle Mittelschicht, zumindest in der Bundesrepublik. Alle haben es irgendwie zu Wohlstand geschafft. Und da hat jetzt, glaube ich, schon auch, was so Klassenfragen, Herkunftsfragen, eine Gegenbewegung eingesetzt, dass man sich auf tatsächliche Besitzverhältnisse und damit verknüpfte Machtverhältnisse eben besinnt.
Was ja jetzt auf eurer Liste nochmal einem sehr ins Auge sticht, ist, da geht es ja viel doch nochmal um Ost-West. Auseinandersetzung oder Konflikt. Ja. Dazu gab es ja eh auch viele Bücher in letzter Zeit. Auch Anfang der Woche war Sabine Rennefanz hier bei mir in der Lesart. Der neue Roman behandelt auch dieses Thema. Das ist auch erstaunlich, dass das jetzt nochmal so präsent ist.
Ja, wobei ich finde da interessant, dass eben bei diesen Ost-West-Fragen jetzt im Moment gerade die Generation der Nachgeborenen, also die nach der Wende oder so ganz kurz vor der Wende, ich bin auch so ganz kurz vor der Wende geboren, dass die halt anfangen, darüber nachzudenken oder auch eben Romane darüber zu schreiben, was hat das noch für mich für eine Relevanz? Ich habe vielleicht keine aktiven Erinnerungen an das geteilte Deutschland, an die DDR, aber welche Auswirkungen hat das trotzdem noch auf meine Biografie? Das sind ja Fragen, die waren ganz zentral in Anne Rabes Roman letztes Jahr, Die Möglichkeit von Glück, oder die haben wir auch diskutiert bei Charlotte Knäus, Gittersee, beides Autorinnen, die eben so ganz kurz vor oder ganz kurz nach der Wende geboren sind, und die erinnern sich natürlich anders als an die DDR oder an diese Zeit als Menschen, die das erlebt haben. Ich würde sagen, nicht schlechter, aber eben anders. Ich glaube, da muss jede Generation, und da findet gerade diese Generation, glaube ich, ihre eigene Erinnerung.
Ganz neuen Sound auch tatsächlich. Ich würde auch sagen, das Erinnern ist anders an die DDR. Aber dieses Thema, dass der Osten sagt, Moment mal, wir erzählen jetzt unsere Geschichte selber, das ist ja was Generationenübergreifendes wiederum. Also vor ein paar Jahren auch dieser Bestseller von Dirk Oschmann, Der Osten als westdeutsche Erfindung. Das ist ja ganz stark so dieses emanzipatorische, ihr habt uns jetzt jahrzehntelang aus dem Westen erzählt, wie wir angeblich sind. Wir machen jetzt eine Gegenerzählung auf. Ich glaube, das ist auch dieses, ja, was ich vorhin mit den Schubladen gesagt habe. Ne? In Westdeutschland werden vielleicht viele sagen, meine Güte, über 30 Jahre her, ist es denn jetzt nicht langsam mal vorbei? Das ist vielleicht ein Luxus, den sich jemand aus Ostdeutschland deutlich weniger leisten kann.
Und ihr habt jetzt zwei Titel ausgesucht zu diesem Ost-West-Thema für die Empfehlungsliste. Das ist einmal Susanne Ahns Sachbuch Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD und dann auch ein Roman von Matthias Jügler, Maifliegerzeit. Warum sind es gerade die zwei Bücher geworden?
Da hast du auch wieder diese beiden Generationen drin, würde ich sagen. Also wenn ich mal mit Susanne Ahnt anfange, die ist ja Literaturwissenschaftlerin, in der DDR geboren, 1967 glaube ich, also da auch aufgewachsen, und die beschäftigt sich beruflich viel so mit Diskriminierung und Rassismus in der Sprache. Dieses Buch ist jetzt aber kein literaturwissenschaftliches, sondern, ja, dieser Titel sagt es ja schon, ne? Ich bin Ostdeutsch und gegen die AfD. Ich, in Westdeutschland aufgewachsen, habe dann gleich gedacht, so, fehlt dann trotzdem? Trotzdem gegen die AfD? Oder gehört da eigentlich ein Deswegen rein und deswegen gegen die AfD? Und ja, sie sagt, genau die, um solche Zuschreibungen geht es ihr, um solche, ja, auch vielleicht westdeutschen Überlegenheitserzählungen darüber. Und sie geht sowohl geschichtlich zurück in der DDR und erzählt auch von ostdeutschen DDR-Überlegenheitsgeschichten gegenüber dem Westen, also wir, der antifaschistische Staat und so weiter. Und erzählt das aber auch persönlich, auch in ihrer eigenen Familie. Welche Geschichten hat sie als Kind erzählt bekommen? Wie ist sie dazu erzogen worden, eigentlich systematisch zu lügen als Überlebensstrategie in der DDR? Dann die Wende, die Wiedervereinigung als große Befreiungsgeschichte eigentlich für sie, aber trotzdem auch danach. Ich finde eine Anekdote ganz sprechend. Sie lehrt jetzt mittlerweile in Bayreuth, und da bei ihrer Berufung, da gab es einen ganz merkwürdigen Moment, und zwar, dass es so einen Fragebogen gab zu ihrer Verfassungstreue. Und dann gab sie da unter anderem an, ja doch, ich war Mitglied der FDJ, so wie sie sagt, 90% aller DDR-Schüler schon irgendwie ab der 8. Klasse, aber das war plötzlich ein Problem. Dann die Uni-Leitung sagte, Moment mal, wir können dich jetzt hier überhaupt nicht berufen. Dann gab es Gespräche mit dem Ministerium. Die Lösung bestand dann darin, dass Susanne Ahnt deutlich nach der Wiedervereinigung als erwachsene, gestandene Wissenschaftlerin quasi der FDJ abschwören musste. Und sie sagte, wie absurd, ich war da pro forma drin, so wie im Grunde alle, weil ich halt irgendwie mitlaufen musste. Aber wenn ich jetzt nachträglich dem abschwöre, dann tue ich ja so, als wäre ich jemals davon überzeugt gewesen. Und das, glaube ich, zeigt auch wieder, warum sie sich eben nicht leisten kann, zu sagen kann, diese Schubladen sind doch alles überholt. Und das heißt, sie erzählt von diesen Diskriminierungserfahrungen und sagt, und das ist jetzt der große Bogen zur AfD, sagt, das hat natürlich damit zu tun, warum die AfD in Ostdeutschland so erfolgreich ist. Die Diskriminierungserfahrung ist Teil der ostdeutschen Identität, aber wie man sich dazu verhält, ist eben noch die zweite Seite. Das heißt, sie nimmt auch niemanden aus der Verantwortung, aber sagt eben, wenn wir der AfD das Wasser abgraben müssen, dann müssen wir endlich auch diese Gräben zuschütten zwischen Ost und West. Damit muss Schluss sein. Dann kann sich der Osten neu erfinden und dann können wir das alles überwinden. Das ist das Sachbuch. Und das zweite eben, andere Generation, Matthias Jügler, der ist 1984 geboren, hat also als Kind doch so rund um die Einschulung überhaupt die Wende erlebt. Das ist ein ganz eleganter, schlanker Roman, der spielt in der Gegenwart, arbeitet mit Rückblicken. Es geht, Perspektive ist, der Protagonist ist ein Vater, dessen Kind 1978 geboren und unmittelbar nach der Geburt verstorben ist. Große Krise auch in der Beziehung, weil seine Frau immer sagte, da stimmt doch was nicht, ich habe doch das Kind schreien hören. Durch diese verschiedenen Zeitebenen wissen wir auch, 40 Jahre später in der Gegenwart wird dieses Kind plötzlich am Telefon sein und anrufen und sagen, mich gibt's noch, ich bin zur Adoption freigegeben worden. Das heißt, das ist eine Geschichte aus der Diktatur über vorgetäuschten Säuglingstod, ganz eng an dieser Figur des Vaters entlanggeführt. Das heißt, wir wissen die ganzen Zusammenhänge nicht. Es geht um die Situation, was passiert mit einem Menschen, mit einer Beziehung, wie zerbricht die, wenn die Menschen erfahren, dass so grundlegende Dinge in ihrem Leben nicht stimmen, sondern neu erzählt werden müssen. Und das ist doch auch eine sehr gewaltvolle Geschichte, so ein staatliches Verbrechen, wie das eben wirkt, wenn nicht wirklich darüber gesprochen wird. Und es hat am Schluss so einen kleinen Hoffnungsfunken, aber es zeigt eben auch, wenn dann eben dieser Kontakt zustande kommt, natürlich ist das nicht das große glückliche Wiedersehen, weil dieses Kind natürlich ein ganz anderes Leben sich aufgebaut und eine ganz andere Geschichte sich selber erzählt hat.
Jetzt ist ja noch ein anderes großes Thema in der Gegenwartsliteratur auch mit diesen Ost-West-Fragen verknüpft, nämlich die Frage der Herkunft und dieser Klassismus nennt man das ja. Und das ist doch sicher auch ein Thema in einem Roman, der auf dieser Liste ist, nämlich Martin Beckers Die Arbeiter.
Ja, genau. Ich fand da tatsächlich ganz interessant, dass Martin Becker hier, der erzählt seine Familiengeschichte in diesem Roman Die Arbeiter. Die Familie gehört zur Arbeiterklasse, aber eben zur westdeutschen Arbeiterklasse. Also eine, ja, vielleicht gar nicht so präsente in der Nachkriegsliteratur Klasse oder ein gar nicht so präsentes Milieu, gar nicht so oft beschrieben. Und Becker wächst eben im Sauerland auf. Sein Vater ist zuerst der Bergmann, dann arbeitet er in so einer Schmiede, in so einer Fabrik und die Mutter ist Schneiderin. Man hat dann so ein Reihenhaus in der kleinen Stadt, man hat den Gebrauchtwagen, alles eben immer so auf Pump gekauft mit so ganz großen Krediten. Und was ganz essentiell ist für diese Arbeiterklasse, diese Westdeutsche, und das beschreibt Martin Becker, finde ich auch total gut, ist so ein protestantisches Arbeitsethos. Also man ist total stolz auf seine körperliche Arbeit. Man hat auch einen ganz harten Anspruch an sich selbst. Ja, das Malochen, das steht so über allem. Martin Becker zitiert so ein Motto seiner Eltern, das ist, Gott sieht alles, also zeig ihm deinen Fleiß, resoniere nicht, sondern arbeite. Also wirklich eigentlich brutal. Und das hat eben Becker selbst, obwohl er ein Bildungsaufsteiger geworden ist, aufs Gymnasium geht, dann später studiert und eben Journalist geworden ist und Autor, das hat er total verinnerlicht und darüber schreibt er eben, wie prägt ihn das bis heute, wie prägt ihn das jetzt als Familienvater und ja, es ist nicht nur ein persönliches Buch, sondern eben auch dieses Porträt von der westdeutschen Arbeiterklasse, von den Malochern, die ja so ein bisschen verschwinden, aber habituell oder so in der Familiengeschichte bei total vielen, glaube ich, noch präsent sind. Mhm.
Das spielt ja im Ruhrgebiet, dieses Buch. Und da ist ja auch ein ostdeutscher Schriftsteller, nämlich Ingo Schulz, hingegangen und hat sich das angeguckt. Den hatten wir auch gerade in der Sendung gehört. War zu Gast im Westen heißt das Buch. Also quasi die Umkehrung dessen, was man schon ganz oft gelesen hat, nämlich dass auf den Osten geguckt wird.
Tatsächlich, geht mal, ja. Er guckt jetzt quasi zurück. Er schreibt zurück, wobei ich gar nicht weiß, ob Ingo Schulz das so sagen würde. Ja, der war ein halbes Jahr im Ruhrgebiet und schreibt da seine Beobachtungen auf. Und das sind ganz viele kleine Gespräche. Es sind kleine Reportagen, er denkt so ein bisschen nach, also er geht an eine Grundschule, in der fast kein Kind Deutsch spricht und eigentlich eine Kommunikation über Musik entsteht. Er besucht natürlich diverse Fußballspiele in Stadien, er besucht Buchhandlungen, es geht ihm natürlich auch um die Arbeit, da habe ich gerade dran denken müssen, Miriam, als du das sagtest, also dieses, das Ruhrgebiet so ein bisschen als Denkmal gewordene Erinnerung und Ehrung irgendwie des Malochers, wo er sagt, so wenn das so der hat demonstrativ geschieht, muss man fast schon wieder suspekt darauf reagieren.
Ja, das fand ich interessant. Also ist ja auch sehr kritisch bei Ingo Schulze, ne? Dass er sagt so, oh, wenn da das Steigerlied dann kommt, immer so ganz pathetisch an diese Zeit erinnert, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und das ist bei Becker tatsächlich auch so, dass er, also das ist keine Kritik. Freie Erinnerung immer, ne?
Ja, aber trotzdem glaube ich, bei Ingo Schulze es so zu lesen, dass ich daraus lerne, das ist natürlich trotzdem immer noch deutlich besser als in großen Teilen Ostdeutschlands, wo mit der Wende so viel an Industriejobs weggebrochen sind, die jetzt irgendwie plötzlich so gar nichts mehr wert sind. Also ja, auch Firmen abgewickelt worden, die eigentlich Überlebenschancen gehabt hätten. Das heißt, da ein kompletter Wegbruch und da tief im Westen eben wirklich eine fast schon museale Übersteigerung dieser Ehrfurcht. Ich glaube auch, Ingo Schulze, ich weiß gar nicht, wie happy er ist, wenn wir ihn hier verkünden als eins der Bücher, um über Identität zu sprechen, weil eine Stärke des Buches ist auch, dass er sich dem eigentlich verweigert, gar keine Pauschalurteile, gar keine Lehren so über die Identität des Ruhrgebiets ziehen will. Aber man kann es halt trotzdem drin lesen, einfach durch die Art und Weise der Gespräche, wie er da empfangen wurde. Diese Herzlichkeit, diese Offenheit, glaube ich, ist dann doch was einigermaßen Typisches fürs Ruhrgebiet. Ich habe da studiert und habe das so ganz ähnlich erlebt. Insofern haben wir es dann doch mit auf die Liste genommen.
Also viel interessante Lektüre zum Thema Identität, und wer sich nochmal in einer grundsätzlichen Weise mit dem Thema beschäftigen will, mit dieser Idee, der, für den ist auch was auf der Liste, nämlich von Jascha Munk, Im Zeitalter der Identität, der Aufstieg einer gefährlichen Idee. Miriam C. und Christian Rabhansel haben uns die Empfehlungen für den April vorgestellt. Vielen Dank dafür, und die ganze Liste, die finden Sie auch bei uns im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wer rechnen kann, der hat's gut, denn mit Hilfe von Zahlen, da lässt sich die Welt offenbar überraschend gut und neu beschreiben. Das zeigt ein Buch von Václav Smil, emeritierter Professor für Umweltwissenschaften, Autor von rund 40 Büchern und Bill Gates Lieblingswissenschaftler. Zahlen lügen nicht, so heißt sein internationaler Bestseller, der jetzt auch auf Deutsch vorliegt. Und Wolfgang Schneider hat dieses Buch für uns gelesen. Herr Schneider, der Untertitel 71 Geschichten, um die Welt besser zu verstehen, das verrät erstmal nicht allzu viel. Und diese Zahl, die klingt auch erstmal so ein bisschen beliebig. Wie ordnet denn Herr Smil sein Weltverständnis? Was schlägt er da für eine Schneise?
Also es sind sogar 71 Geschichten, also immer so vierseitige Essays, und die sind in 7 Unterabteilungen geordnet: Menschen, Länder, Maschinen, Brennstoffe, schließlich Transport, Ernährung und Umwelt. Im ersten Abschnitt Menschen, da geht es dann zum Beispiel um Messgrößen wie die Säuglingssterblichkeit, die Smil als besten Indikator für die Lebensqualität eines Landes sieht. Es geht um den Zusammenhang von Milchkonsum und Körpergröße oder um den Menschen als, wie er schreibt, Superstar des Schwitzens. Mit diesem ja nicht immer ganz erfreulichen Körperkühlungssystem wurde der Mensch eben vor Urzeiten zum weit überlegenen Ausdauerläufer, der seine Beute einfach totrannte. Später geht es im Buch dann auch um gesellschaftlich-politische Zusammenhänge und vor allem eben um technische Errungenschaften, von der Gasturbine über den aufblasbaren Reifen bis zum Ammoniakdünger.
Und ist das so eine Ansammlung von spektakulären Zahlen und Ereignissen, oder was ist an dem Buch besonders beeindruckend?
Also es gibt schon tatsächlich viele verblüffende Zahlen, Tabellen und Grafiken. Also ein sehr schönes Kapitel widmet er einer Technik, die für ihn immer noch viel Zukunft hat, nämlich dem hocheffizienten Dieselmotor. Vor allem ist der Diesel ja eine Kraftquelle der Globalisierung, unersetzbar im Schiffsverkehr. Und wollte man stattdessen eben ein großes Containerschiff mit Elektromotor von Hongkong nach Hamburg fahren lassen, dann wären dafür Akkus mit dem Gewicht von 100.000 Tonnen nötig. Das ist so eine seiner Zahlen. Und da bliebe natürlich nicht viel übrig für die Ladung. Das leitet dann wieder weiter zu einem Kapitel über Batterien und eben das Riesenproblem der Speicherung von Strom. Die effektivste Technik auf diesem Gebiet ist die immer noch das 130 Jahre alte Erfindung des Pumpspeicherwerks, wo eben mit der Energie Wasser bergauf gepumpt wird, um dann bei Bedarf wieder Turbinen anzutreiben. Er sagt, die rapide Entwicklung bei Internet oder künstlicher Intelligenz, die verleite die Menschen eben heute dazu, die Schnelligkeit des Fortschritts zu überschätzen. Aber zum Beispiel bei der Stromspeicherung sieht man, dass es doch oft eher gemächlich läuft.
Jetzt ist er ja, Václav Smil, eigentlich Spezialist für die Zusammenhänge von Technik, Energie und eben Klimawandel. Hat er denn da auch ernüchternde und ehrliche Zahlen, mit denen er die Leser konfrontiert, was jetzt gerade den Klimawandel betrifft?
Also er hat da Zahlen, die eben das bestätigen, was ich eben schon so angedeutet habe. Veränderung braucht sehr, sehr viel Zeit. In den 25 Jahren nach der ersten UN-Klimakonferenz 1992 konnte der fossile Anteil der weltweit genutzten Primärenergie nur von 86,6 auf 85,1% reduziert werden, also 1,5% in einem Vierteljahrhundert. Und deshalb stellt er eben fest, dass diese schönen Dekarbonisierungsutopien hart mit der Realität kollidieren. Viele Menschen machen sich eben gar nicht klar, wie allgegenwärtig und unverzichtbar fossile Energie in unserer heutigen Welt ist, in Kleidung, Geräten, Verpackungen, Landwirtschaft, Lebensmitteln. In einem schönen Kapitel nimmt er das Symbol der Energiewende regelrecht auseinander, das Windrad. Es ist ein Gebilde aus massenhaft Zement, Stahl und nur schwer recycelbaren Spezialkunststoffen, herbeigeschafft auf Dieselschwertransportern, errichtet mit Stahlkränen und mit Schmierölen am Laufen gehalten. Also eigentlich ein fossiles Monument.
Aber das klingt nach einem eher desillusionierenden Buch. Hat er denn auch was, irgendwie Kapitel drin, die einen ermutigen oder einem vielleicht auch zeigen, was man machen kann?
Ja, also es gibt da schon eine Reihe praktikabler Vorschläge, womit man den CO2-Ausstoß mindern könnte. In einem Kapitel singt er das Loblied auf die Dreifachverglasung. Da ein Großteil der Primärenergie ja fürs Heizen gebraucht wird und an den Fenstern die meiste Wärme verloren geht, seien die extrem effektiv. Riesigen Veränderungsbedarf sieht er bei der Lebensmittelverschwendung. Auch da hat er Zahlen. 10% der Treibhausemissionen entspricht das. Weltweit werden fast 50% von allen geernteten Obst und Gemüse und 30% von allem gefangenen Fisch und aller Getreideprodukte weggeworfen. Ja, und besonders hadert er mit den immer größer werdenden Autos und ihrer katastrophalen Nutzlastquote. Wir kennen das, ein tonnenschwerer SUV mit nur einem Fahrer drin. Und das, sagt er, das sei so effizient wie eine Fliege mit einer Baggerschaufel fangen. Elektroautos sieht er eher nicht als die Lösung, auch deshalb, weil sie eben in vielen Ländern und allen voran China und Indien eben mit Kohlestrom fahren.
Also offenbar sehr informativ, aber offenbar auch ein bisschen ernüchternd, weil das Buch verspricht ja eigentlich 71 Geschichten, also auch was Erzählerisches. Hat er denn auch ein paar richtig gute Geschichten darunter gemischt unter diese 71?
Das gibt's auch, ja. Also sehr schön fand ich zum Beispiel die Geschichte des Fotografen Edward Muybridge, der 1878 die alte Frage klären wollte, ob es bei einem galoppierenden Pferd einen Moment gibt, in dem eben alle vier Hufe gleichzeitig in der Luft sind. Dafür hat er dann eine Pferderennbahn mit Fäden präpariert, die dann entlang der Strecke aufgestellte Kameras mit besonders kurzen Belichtungszeiten ausgelöst haben. Und so konnte er tatsächlich diesen kurzen Moment des Schwebens einfangen, wo alle vier Hufe unter dem Pferdeleib sind. Ja, und von diesen ersten Serien der Bewegungsfotografie führt eben die Entwicklung hin zu der heutigen Spektrographenfotografie, mit der man Milliardstel Sekunden einfangen und die Bewegung von Elektronen abbilden kann. Also das sind viele aufschlussreiche Geschichten, aufschlussreiche Zusammenhänge, aufschlussreiche Zahlen. Es ist wirklich ein unangestrengt kluges Buch, mit dem man, wie der Untertitel sagt, die Welt besser versteht.
Wolfgang Schneider über Václav Smils Buch Zahlen lügen nicht, 71 Geschichten, um die Welt besser zu verstehen. Aus dem Englischen übersetzt hat es Karl-Heinz Silber und erschienen ist es beim CH Beck Verlag für 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Ich heiße Aris Fioretos. An einem Frühlingstag 1992 bin ich in Trance geraten. Der Ort Santa Monica, Kalifornien. Kurz davor hatte ich den vorletzten Roman vom russisch-amerikanischen Autor Wladimir Nabokov erworben. Transparent Things im Original, auf Deutsch durchsichtige Dinge. Im Café nebenan sitzend las ich mich hinein und als ich zum dritten Kapitel gelang, fiel ich in Trance. Auf 3,5 Seiten wird die Entdeckung des Helden, Hugh Pearson genannt, geschildert. Es ist die Entdeckung eines Bleistifts, der vergessen in einer Schublade, in einem Schreibtisch, in einem Schweizer Hotel liegt. Wir werden sofort als Leser zurück ins Jahr 1616 geführt, in dem auch der Graphit entdeckt wurde, und zwar im Lake District in England. Und dann von diesem Zeitpunkt an wird vorwärts erzählt, bis zu dem Augenblick, wo der Bleistift dann von Hugh Pearson entdeckt wird. Und ich war hin und weg. Ich verstand zum ersten Mal wirklich sehr tief, dass Literatur etwas vermag, was ich bis dahin eher in Verdacht hatte, nicht möglich wäre, nämlich die Zeit innezuhalten und sogar auch noch inwendig auszudehnen. In der Tat kriegten 4 Jahrhunderte auf 3,5 Seiten Platz.
Der Schriftsteller Aris Fioretos über ein Buch seines Lebens, Durchsichtige Dinge von Wladimir Nabokov. Und mit seinem eigenen neuen Roman Die dünnen Götter war Aris Fioretos ja gestern bei uns zu Gast. Und falls Sie das verpasst haben, das vollständige Gespräch können Sie in unserer Audiothek nachhören.